Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Man will noch kurz ein Brot posten, kommt aber mit einer vollen Einkaufstasche zurück. Das ist keine Seltenheit und auch kein Zufall. Schon lange haben Supermärkte und andere Läden psychologische Tricks und Strategien entwickelt, damit wir möglichst viel posten. Mit dem technologischen Fortschritt werden diese Strategien jetzt immer raffinierter. Was sind die neuesten Tricks in Sachen Einkaufsmanipulation und wer profitiert von denen schlussendlich am meisten?
Das ist der Durchblick. Wir liefern Antworten aus der Wissenschaft auf die Fragen, die euch bewegen. Das ist Scientainment mit dem Daniel Fanslau.
Weihnachtszeit ist Shoppingzeit und damit ihr beim Posten nicht mehr ausgebt, als eurem Portemonnaie lieb ist, wollen wir in dieser Folge die gängigsten und neuesten Tricks in Sachen Einkaufsmanipulation beleuchten und warum neuerdings Geschäfte selber manipuliert werden. Das besprechen wir heute mit dem Professor Dr. Christian Fichter. Willkommen im Durchblick.
Danke für die Einladung.
Sie haben den Übertitel Schnäppli-Professor. Wie sind Sie zu dem gekommen? Was bedeutet er Ihnen?
Ja, der Schnäppli-Professor. Meine Kolleginnen und Kollegen an der Kleidungsfachhochschule haben irgendwann festgestellt, dass ich immer so ein bisschen um die Jahreszeit herum häufiger angefragt werde von Journalisten. Mhm. Meistens eben zum Thema Ausverkauf, Schnäppli-Jagd, Black Friday, diese Sachen. Und das hat mir dann irgendwann den Übertitel, den Übernamen eingetragen.
Das ist auch kein Zufall. Sie sind Sozial- und Wirtschaftspsychologe und Forschungsleiter bei der Kleidungsfachhochschule. Eben auf der anderen Seite der vereinfachte Schnäppli-Professor. Sie werden uns da heute helfen, hinter die Einkaufsmanipulation zu schauen und eben, dass wir nicht zu viel Geld ausgeben. Als erstes aber ein kurzer Abstecher in die Winterthur Merkasse. In dieser malerischen Einkaufsstrasse haben wir kurz den Shopping-Puls fühlen von der Menschen auf der Strasse.
Du bist gerade am Böscherl in der Stadt. Für was bist du gekommen? Was brauchst du?
Ich brauche eigentlich nur ein Kleid. Also ich bin kurz, um ein bisschen shoppen. Ja. Weil gerade alles ein bisschen reduziert ist. Und wenn wir auch gerade ein paar Feste haben, wo wir ein paar Kleider brauchen, ja.
Aber ich sehe noch kein Kleid. Du hast dafür etwas anderes gekauft.
Ja. Jetzt haben wir einfach für unsere Männer halt schon gekauft.
Geht das häufig so, dass du wegen etwas mit Stadt kommst, aber mit etwas anderem eigentlich heimkommst?
Ja, ja. Ja, oft.
Hast du es gefunden, was du gesucht hast?
Ein Pulli, ja.
Passiert es so häufig, dass du in die Stadt gehst und etwas willst kaufen, aber ganz viel anderes schlussendlich mit heimnimmst?
Ich glaube nicht, dass ich ganz viel anders mit heimnehme, weil ich schaue dann schon drauf, dass ich es nicht kaufe, aber ich schaue ganz viel anders an. Meistens gar nicht mit dem heim, was ich auch wirklich will.
Passiert es dir häufig, dass du mit etwas am heim gehst, schon gar nicht geplant hast zum Posten?
Ja.
Wieso ist das? Was denkst du?
Ja, es ist dann schon so, du schlenderst halt ein bisschen durch und nachher probierst du mit der Kollegin vielleicht etwas an und dann sagst du, ja, sieht mega gut aus. Und dann so, ja, doch, eigentlich gefällt es mir noch und ja. Dann ist wahrscheinlich passiert.
Wie ist das eure Erfahrung?
Also normalerweise nicht. Aber jetzt heute kann man es schon vorstellen. Wie wir eben gefunden haben, wir Freundinnen, wir gehen einfach mal jetzt dort die Läden durch. Und dann gibt es schon, dass ich einfach mal kaufe, was ich gerade sehe, wo ich Freude daran habe.
Also gibt es zwei verschiedene Arten vom Posten. Entweder man ist zielgerichtet oder man lässt sich inspirieren.
Ja, genau. Einfach den normalen Wocheneinkauf oder was ich muss haben. Das mache ich dann wirklich so nach Checklisten. Oder dann wirklich einfach abmachen, gehen lädeln und dann irgendetwas nehmen, wo ich Freude daran habe.
Es ist halt sehr verlockend, wenn du noch immer irgendwelche Aktionen siehst oder irgendwie Marketings.
Sie sind gerade ein bisschen am Posten, am Lädeln. Für was sind Sie in die Stadt gekommen?
Ja, zum Kaffee holen. Per Zufall bin ich gerade da rein gewesen voran.
Haben Sie gefunden, was Sie brauchen?
Ja.
Wie geht es Ihnen, wenn Sie in die Stadt kommen? Kommen Sie häufig auch mit Sachen heim, die Sie gar nicht vorkennen zum Posten?
Früher noch schon, heute nicht mehr.
Wieso heute nicht mehr?
Ja, weil ich gescheiden worden bin.
Herr Fichter, Sie haben ein paar Mal so ein zustimmend genickt bei der Antwort der Passanten. Haben Sie sich damit selber ertappt oder passiert Ihnen das selber gar nicht mehr, dass Sie auf so Trick reingehen und Sachen posten, die Sie gar nicht brauchen?
Also das passiert mir natürlich überhaupt nicht. Nein, ja. Natürlich. Ich glaube, ich bin auch ein Mensch, bin auch Konsument. Mhm. Und ich glaube, nicht nur ich denke, jede und jeder erkennt sich da in diesen verschiedenen Aussagen teilweise wieder. Ja. Mhm. Mhm.
Gehen wir mal so ein bisschen in einen Supermarkt, so einen Einkaufsladen, Migros, Coop, Aldi, Lidl, wie sie alle heissen, wo man so ein bisschen den normalen Einkauf, den Tages- oder Wocheneinkauf kann machen und gehen dann mal so ein bisschen die verschiedenen Schritte durch. Also es fängt ja mal an, man kommt durch die Ladentüren rein. Was sieht man? Einen grossen Einkaufswagen, was man sich dort schnappt. Und jetzt fängt sie, glaube ich, schon an mit diesen psychologischen Einkaufstrickchen.
Genau, also jetzt sind direkt bei einem der wichtigsten Punkte. Das ist eine der wichtigsten Innovationen gewesen, aus Sicht von den Anbietern, der Einkaufswagen. Oder der ist im, ich glaube, 1950 in den USA ist der erfunden worden. Damals noch nicht aus Gitter und noch ein bisschen umständlicher, anders zum Steuern, komplizierter, ist nicht so einfach steuerbar gewesen wie die heute. Mhm. Und das ist etwas vom Allerwichtigsten gewesen, dass man den Konsumenten eigentlich ein Tool gegeben hat, dass sie die Waren nicht mehr selber umtragen müssen. Mhm. Und das hat man dann im Laufe der Jahrzehnte bis heute immer weiter perfektioniert und verbessert. Die heutigen Einkaufswagen sind eigentlich richtige Turbomodelle im Vergleich mit damals. Die haben einen Nachlauf an den Rädchen, die machen, dass der Einkaufswagen stabil geradeaus fährt. Wobei es gibt natürlich auch Händler, dort ist das nicht so. Oder dort merkt man, dass die Einkaufswagen ein bisschen abgenützt sind. Und das weiss man, das ist sehr, sehr frustrierend. Das hat man überhaupt nicht gerne als Konsument.
Das heisst eigentlich, je besser der Einkaufswagen rollt, desto mehr Aufmerksamkeit kann ich dem Produkt widmen. Oder desto angenehmer ist es, in einem Laden Zeit zu verbringen und dann, je länger ich Zeit verbringe, desto mehr lade ich dann rein. Oder was hat es am Schluss für einen Einfluss auf das Posten?
Ganz genau so ist es, oder? Also ich habe das schon selber auch erlebt, und Studien zeigen das auch, aber aus meiner eigenen Erfahrung ist es so, dass beim einen Laden, weiß ich noch ganz genau, das haben wir auch gemerkt, sicher auch, weil ich natürlich zu dem Thema auch auf das Thema sensibel bin, aber dort habe ich wirklich einen Wagen genommen, der ständig in die eine Richtung hat gezogen, oder? Mhm. Und dann bin ich da ein bisschen sauer zurückbringen, weil so kannst du einfach nicht einkaufen. Mhm. Der nächste geholt genau das gleiche Problem, einfach auf die andere Seite, oder hat einfach gerattert. Mhm. Und schlussendlich habe ich den Nerv aufgegeben und bin davor gefahren. Mhm. Und im Prinzip sollte aber der Einkaufswagen ein Werkzeug sein, das es ermöglicht, dass ich als Konsument die Hände eigentlich frei haben und die Sachen nicht muss lüpfen. Das macht es leichter für mich, zum da noch etwas nehmen, ausprobieren. Dort brauche ich vielleicht auch noch etwas. Mhm. Das ist mal etwas. Dann natürlich der Einkaufswagen, der tut durch seine Größe und dass er eben am Anfang so leer ist, tut das schon so ein bisschen das Gefühl auslösen von, da hat jetzt aber noch vieles Platz drin und das sollte man auch möglichst füllen.
Ja.
Man fühlt sich irgendwie teilweise ein bisschen unwohl oder es entsteht so ein bisschen das Bedürfnis, den Wagen mit anderen Gütern noch zu befüllen. Mhm. Und dann ein dritter Punkt ist natürlich, ein Einkaufswagen bremst auch ein bisschen. Das heisst, wenn ich eigentlich vorhabe, ich will nur reingehen in den Laden und mein, was heisst, also Brot und WC-Papier holen und Zahnpasta, dann bremst der Einkaufswagen und führt dazu, dass ich mehr Zeit habe, um das Warenangebot noch überblicken.
Ja. Es fällt schon auf, die Einkaufswagen sind zum Teil überdimensional gross. Also ich denke, manchmal die halbe Größe würde es eigentlich auch tun, aber es gibt dann das Gefühl, der ist ja noch so leer, füll doch noch mehr drin rein, oder?
Genau. Wobei es kann auch frustrieren, oder? Also ein zu grosser Einkaufswagen führt dann dazu, dass man sich auch wieder ein bisschen unwohl fühlt. Man hat dann so das Gefühl, man wird so ein bisschen genatscht oder gestupst, oder? Ein Begriff, wo man vielleicht noch später nochmal drauf eingehen. Und viele Konsumentinnen und Konsumenten, die werden nicht gern gestupst von den Läden, oder? Ja. Die möchten gern autonom und rational können gehen einkaufen. Ja. Konsumenten merken das, wenn die Läden Psychotricks anwenden. Nicht immer, aber zum Teil merken sie es. Vielleicht nicht bewusst, sondern mehr unbewusst. Aber wenn sie es unbewusst so ein bisschen spüren, dann löst das eine Art ein Unwohlsein aus und gegen das wehren sie sich nachher mit mehr Reaktanz.
Sobald es dann bewusst wird. Ein Trick, den angewendet, den ich jetzt mal behaupte, ist vielen Leuten nicht so bewusst. Wenn man in den Laden reinkommt, das Wägeli genommen hat oder den Einkaufskorb, dann landet man meistens als erstes so ein bisschen bei den Gemüse, bei den Früchten, so bei den frischen Produkten. Und das suggeriert einem, in diesem Laden ist alles frisch.
Alles, erstens halt das, genau, das Gemüse, man redet auch von Variety Seeking und natürlich will man auch, also dass man gerne Abwechslung hat, deshalb ist es immer so, dass das Gemüse schön säuberlich nebeneinander aufgestellt ist. Man sieht zum Teil als Personal, wo das Gemüse geht, befürchten mit der Spritzpistole und mit den Zerstäuber. Das macht, dass die Ware auch gut aussieht und frisch und fein. Mhm. Und das führt dann dazu, dass man halt dort gerade die Sachen dann auch nimmt, die man braucht. Vielleicht braucht man sie auch nicht und man tut es auf jeden Fall in Einkaufswagen. Und dann hat man so quasi wie schon etwas Gesundes gekauft. Mhm. Und quasi in der mentalen Buchführung vom Einkaufszettel, den man im Kopf hat, oder vielleicht auch auf der Hand, führt es dann dazu, dass man später bei den Chips oder beim Fleisch vielleicht auch mal ein bisschen zuschlägt. Weil den Salat und das Gemüse habe ich ja vorhin schon gekauft. Mhm. Ist eigentlich etwas für Gesundheit. Mhm. Ist eigentlich schon gemacht.
Mhm. Kommen dir dann andere Sinne ins Spiel, die über das Schauen hinausgehen? Also zum Beispiel Schmöcken. Ich weiss nicht, vielleicht unterbewusst, dass man das frische Gemüse oder die Früchte so ein bisschen schmeckt und das einen gewissen Hunger vielleicht auch anregt oder einfach, oh, da greife ich zu oder was passiert da olfaktorisch auch mit uns?
Also unsere Sinn sind natürlich ganz, ganz wichtig. Wir tun ja nicht einkaufen rein rational oder bei unserem Programm abspuren, sondern wir sind offen für Eindrücke, ob wir das wollen oder nicht. Mhm. Am wichtigsten ist natürlich, sind die zwei Sinn, das Schauen und das Schmecken. Das Schmecken insbesondere, oder der Bulbus olfactoris, also im Prinzip der Sensor in der Nase, geht direkt geht ins Hirn rein. Mhm. Das heisst, das sind Reize, die man kaum kann abstellen kann. Man könnte natürlich die Nase zuheben, aber niemand würde so durch den Laden laufen. Mhm. Das heisst, vom Duft wird man tatsächlich animiert und verführt, respektive eben auch abgeschreckt. Deshalb, wenn es schlecht schmeckt, dann wollen wir unbedingt weg und gehen raus. Deshalb ist Duft tatsächlich etwas, wo mehr oder weniger bewusst von den Ladenbetreibern eingesetzt wird. Mhm. Wobei man muss auch sehen, zum Teil wird es übertrieben oder haben die Ladenbetreiber übertriebene Hoffnungen an die Düfte. Mhm. Es gibt auch extra so Duftspender oder zum Teil wird es auch über Klimaanlagen versucht zu verteilen. Mhm. Und dann haben sie irgendwie die das anbieten, versprechen dann 20% mehr Umsatz und das ist natürlich dann auch wieder ein Habakuk.
Da kommen dann später noch dazu, wie dann die Läden schlussendlich selber reingehen auf so Verkaufstricks von so Anbietern, wie sie jetzt gerade genannt haben. Dann fällt einem auf, man möchte eben nur WC-Papier, Zahnpasta und vielleicht noch irgendwie ein Pasta holen, also die Alltagsprodukte. Für die muss man ziemlich weit laufen. Also wäre eigentlich praktischer, die wären weiter vorne, aber die sind immer am anderen Ende vom Laden, damit man möglichst viel Zeit im Laden verbringt und noch neben dem und dem vorbeilaufen und am Schluss eben Sachen mitnimmt, die man nicht braucht. Oder was ist da der Grund?
Ja, genau, die zwei Sachen. Also eigentlich geht es darum, dass man die Sachen dort am anderen Ende vom Laden platziert, weil meistens, wenn man in einen Laden geht, muss man frisches Produkt haben. Die verderben und die muss man früher wieder nachfüllen als nicht frisches Produkt. Deshalb ist das meistens am anderen Ende vom Laden. Dort muss man das heisst, dort hat man nachher mehr Zeit, um die Sachen anzuschauen, die in der Gestell sind, auf dem Weg dorthin. Und gleichzeitig muss man auch sagen, keine Regel ohne Ausnahme. Oder? Also beispielsweise in Uster, der Coop am Bahnhof, das ist dort, wo ich wohne, dort haben sie jetzt den Laden komplett umgebaut und dort hat sie jetzt wirklich alles falsch gemacht, wenn man so will. Aber natürlich nicht, weil die dumm sind oder weil die das nicht wüssten. Die haben natürlich auch konsumpsychologisches Wissen, haben die auch. Aber dort hat es einfach die Räumlichkeiten, die Notwendigkeit ist dort einfach... Die Räumlichkeiten sind dort so gewesen, dass man das nicht hat anders können umsetzen. Dort sind also die Frischprodukte sind gerade wenn man reinkommt, auf der linken Seite. Ja. Und das bringt mich auf einen wichtigen Punkt. Die ganzen Tricks, die gibt's. Einige wirken stark, einige wirken eher schwach, die meisten wirken nur ein bisschen. Aber man darf nicht vergessen, ganz, ganz wichtig, das Wichtigste ist immer noch erstens mal die Lage von einem Geschäft. Oder? Also ohne Lage gibt's einfach keinen Umsatz. Da kann man noch so viele Psychotricks und Verkaufstricks anwenden. Und zweitens natürlich Sortiment. Wenn das Sortiment nicht stimmt, inklusive Preisgestaltung vom Sortiment, dann bleiben Konsumenten daheim.
Ja. Das sind immer die wichtigsten Faktoren. Und dort mit diesem Trick holt man noch ein paar Prozent dann vielleicht raus. Wenn aber der Laden frequentiert wird von Hunderten oder Tausenden von Leuten pro Tag, dann macht es am Ende vom Tag.
Dann spielt es keine große Rolle mehr. Genau.
Wenn man so mal ins Gestell reinläuft, dann, das kennt man schon so ein bisschen, so die teuren Produkte, die sind so ein bisschen auf Augenhöhe und die günstigeren sind eher so ein bisschen tiefer oder weiter oben, dass man sich muss bucken oder weit auflangen. Hat das wirklich einen Einfluss, wenn irgendwie ein teures Markenprodukt, ich sage jetzt mal 30% teurer ist als ein günstiges Produkt, denke ich mir, ja, jetzt nehme ich nicht das günstige, nur weil ich mich muss bucken. Also hat das wirklich dann einen Einfluss oder ist das auch so ein bisschen?
Es hat einen Einfluss und es gibt auch Forschung dazu, aber relativ wenig und die wird typischerweise durchgeführt von, ich sage jetzt mal, von den immer gleichen Marketing-Gurus, die natürlich selber wiederum ein Interesse haben daran, ihre Bücher, sind meistens Bücher, keine wissenschaftlichen Papers, halt auch zu publizieren. Von dem her, ja, das gibt's, aber ich müsste ehrlich gesagt, müssen mal studentische Arbeiten ausschreiben zu diesem Thema, dass man das mal seriös und neutral versucht zu erforschen. Mhm. Ich würde das nicht allzu hoch gewichten. Wieder bei dem Beispiel, das ich vorgebracht habe, in dem einen Coop, der umgebaut worden ist, habe ich extra nochmal überprüft gestern, ist definitiv nicht so umgesetzt.
Okay. Sie haben vor verschiedene Sinne angesprochen, eben natürlich das Schauen, das Schmecken. Was hat Musik für einen Einfluss aufs Einkaufserlebnis und wie viel das man postet?
Also Musik ist tatsächlich etwas vom am besten erforschten und Musik wirkt sehr stark und Dabei ist es wichtig, oder es geht allgemein darum, dass man eine Atmosphäre schafft, wo sich die Leute wohlfühlen. Oder? Also wenn ich als Konsument irgendwo reinkomme und es läuft eine Musik, die mir nicht gefällt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich lang drin bleibe und ergo viel kaufe, die sinkt natürlich. Ja. Und das Gegenteil bei sehr schöner Musik. Aber Musik ist etwas, was Geschmackssache ist. Mhm. Das heisst, die so typische Musik, die vielleicht eine andere Zielgruppe anspricht, treibt mich auch wieder davor. Oder? Mhm. Von dem her ist das durchaus ein bisschen zweischneidiges Schwert. Mhm. Es gibt Versuche, dass man am Morgen eher so ein bisschen Musik macht, die sich an mittelalte bis ältere Personen richtet und am Nachmittag, Abend eher ein bisschen an jüngere Personen.
Je nach Publikum, das dann im Laden ist, oder?
Genau, mhm. Ja, um eben dem Publikum zu entsprechen. Mhm. Und es gibt zum Beispiel auch so die Aussage, die sicher stimmt, dass man halt in den modernen Fast-Fashion-Stores, dass man dort halt wirklich harte, schnelle Techno- und Hausmusik bringt. Ja. Erstens mal, um die junge Klientel auch wirklich anzuziehen, das fasziniert die, und um die alte Klientel, die man eben dort nicht in den Läden hat, gleichzeitig abschrecken. Mhm. Also Musik funktioniert tatsächlich. Übrigens nicht nur, weil Musik stimuliert und animiert und zum Verweilen einlädt, sondern auch, weil das Schlimmste ist eigentlich Stille. Oder? In einem Laden, wo absolut die Stille herrscht, dort fühlt man sich sehr schnell einmal unwohl irgendwie und möchte dort wieder raus. Mhm.
Es tötelt dann so ein bisschen. Oder? So ein grosser Raum, wo man nichts hört. Genau. Das ist dann komisch. Reden wir schon über das Licht. Was mir auffällt, in vielen Läden, egal ob es Alltagspost-Einkaufsläden sind oder Kleiderläden, so, es ist immer extrem hell. Ich persönlich finde das eher unangenehm. Ich fühle mich dann immer so ein bisschen wie ein Reh im Skiwerferlicht, so ein bisschen ausgestellt irgendwie. Gerade jetzt vielleicht in einer dunklen Jahreszeit, kommt man am 6, 7 nach dem Arbeiten in den Laden und es ist brutal hell. Warum wird das so hell gemacht? Warum schafft man nicht ein bisschen angenehmere Lichtatmosphäre?
Also Menschen sind doch ein bisschen wie die Motten, die werden von Licht angezogen. Mhm. Und Licht ist einfach ein Stück weit auch ein Stimulus, der uns interessiert und wir gehen gerne dort an, wo es hell ist. Mhm. Dann ist natürlich so, hell macht auch lebendig, macht wach, oder wenn es dunkel ist, dann schläft man in der Reihe. Mhm. Und man versucht, Konsumenten eigentlich immer auf einem mittleren Aktivitätsniveau zu halten. Also, und wenn es zu dunkel ist, dann sinkt die Aktivität, man ist müde und man merkt, oh, eigentlich sollte man heim kochen und dann ab ins Bett. Mhm. Das ist ein Grund. Ein anderer Grund ist, dass man mit Licht natürlich die Möglichkeit hat, Aufmerksamkeit zu steuern. Und übrigens nicht nur mit der Helligkeit, sondern auch mit der Lichtfarbe. Also typischerweise ist deshalb das Gemüse ist so ein bisschen in eher gelblichen, orangigen Tönen gehalten, Brot auch orange bis braun und Fisch beispielsweise dann blau, obwohl der Fisch ja eigentlich nicht blau ist, aber das soll so ein bisschen die Assoziation an Wasser und Meer wecken.
Ja. Ja, da wird wirklich vieles, also wird wirklich vieles gemacht. Wenn man dann durch den Laden durch ist, an der Kasse, das kann eben im Alltagsladen sein, gibt es dort irgendwelche Süßigkeiten, Kaugummi, so kleine Sachen, um noch schnell in die Taschen einpacken. Bei zum Beispiel Modehäusern gibt es an der Kasse plötzlich noch günstige Parfüm oder kleine Accessoires. Probiert man dort so auf dem letzten Meter den Leuten noch so etwas Günstiges hinein zu rühren? Was ist da die Idee dahinter?
Genau, das ist eigentlich so ein bisschen Kampfzonen im Supermarkt oder in den Läden allgemein. Man hat dort eigentlich die Situation, dass man ein bisschen muss anstehen, traditionell an der Kasse und in der Wartezeit, wie kann man sich die am besten vertreiben, indem man noch schaut, was gibt es eigentlich sonst noch, was könnte ich auf meiner Schnäppeljagd sonst noch alles aufpicken und dort jetzt meistens ein bisschen Low-Involvement-Produkt, wo man eigentlich spontanen Impulskauf kann erwarten. Ja. Leider häufig natürlich insbesondere von Kindern, oder? Und deshalb muss man einfach dort ganz klar den Tipp aussprechen, wenn man das nicht will, einfach von Anfang an gerade konsequent das durchziehen, niemals dem Impuls vom Kind nachgeben, auch wenn es am Anfang ein Geschrei gibt, aber auf Jahre hinaus wird das erstens mal weniger Leid für Kinder und Eltern verursachen und man wird auch Geld sparen.
Ja. Das sind ja meistens, muss ich sagen, sehr ungesunde Produkte, die dort angeboten werden. Es sind ja nicht nur Äpfel und Bananen, die dort stehen, sondern meistens sehr viel süße oder ungesunde Produkte.
Ja, also da machen sich halt die Händler schon sehr stark zunutze, dass wir halt das Produkt von der Evolution sind. Und wir haben früher die Situation gehabt, dass Nahrung knapp ist. Ja. Deshalb haben wir heute auch noch eine Präferenz für fettige, süße, salzige, stark gewürzte Produkte. Also nicht unbedingt das, was man heute muss, würde ich als gesund bezeichnen. Mhm. Wenn Sie die Quengelregal, wenn Sie dort Früchte, Äpfel und gesunde Sachen würden rein tun, dann würde das Quengelregal nicht funktionieren. Es würde auch nicht mehr Quengelregal heissen. Also, da wird schon klar mit harten Bandagen gekämpft und da würde ich also Konsumenten und Eltern wirklich ermuntern, dass sie dort hart bleiben und dort wirklich nicht nachgehen. Mhm.
Es kommen dann später noch mehr Tipps und Tricks, wie man eben für so Einkaufsmanipulation kann widerstehen. Ich nehme es jetzt ein Wunder, sind sehr viele jetzt Erkenntnisteile, sehr viel Wissen. Wie generiert sie das? Wie generiert Forschung das? Wie kommt man zu so Einsichten? Läuft sie da den Konsumenten hinten rein mit einer Strichliste oder wie passiert das genau?
Ja, also genau, das kann man tatsächlich so machen, oder? Also ein Ladengeschäft oder auch ein Online-Store, das ist eigentlich nichts anderes als ein Labor, wo man Psychologieprobanden kann beobachten und man kann dort alles messen, was man im Labor auch kann messen. Es gibt Eye-Tracking, also man kann so Brillen anlegen oder Käppli, wo nachher schauen, wo ich als Konsument anschaue. Dann kann man das auswerten, dann sieht man zum Beispiel, kann man das überprüfen, was wir vorher diskutiert haben, ob das eben so ist, dass man im Regal vor allem auf dieser Höhe greift oder ob man auch einmal runterschaut und dann auch sich runterbückt. Mhm. Also das ist mal das. Dann kann man natürlich die Leute auch nachlaufen im Laden. Das ist früher vor allem gemacht worden. Heute macht man es meistens ein bisschen anders mit Kamera. Ja. Und die Kamera, die tun die Konsumenten verfolgen eigentlich. Und natürlich, das wird anonymisiert. Also sollte zumindest. Und dann kann man so ein bisschen Pfadanalyse machen. Also was für einen Pfad nehmen die Leute eigentlich durch den Laden? Mhm. Und dann sieht man, wo sie bleiben stehen, wo sie lang bleiben stehen oder wo sie nicht durchkommen. Und man sieht auch so ein bisschen die dunklen Ecken. Also dunkel im Sinne von dort kommt man selten ran. Und das hilft eigentlich dabei, dass man die Läden kann so gestalten kann, dass Konsumentinnen und Konsumenten dort durchgeführt werden, wo man sie gerne haben möchte.
Sehr spannend. Ein kleiner Einkaufstrick in eigener Sache. Der Durchblick, unseren Podcast könnt ihr nicht nur hören, ihr könnt uns auch schauen. Ihr findet uns zum Beispiel auf blick.ch, auf YouTube oder auf Spotify. Und egal, wo ihr uns mitverfolgt, wir freuen uns immer über ein Abo, ein Like oder einen Kommentar. Wir werden am Schluss eben noch mehr so Tipps und Tricks hören, wie man dieser Einkaufsmanipulation widerstehen kann. Sie haben jetzt schon so ein bisschen neuere Technologien angesprochen. Eye-Tracking, Kameras, natürlich Stichwort AI oder künstliche Intelligenz, schnell ins Spiel. Wird das im Moment schon eingesetzt von den Läden oder von der Forschung? Und wenn ja, wie?
Die Frage ist dort, was ist künstliche Intelligenz, oder? Also, man muss natürlich wissen, die Anbieter haben natürlich seit vielen Jahrzehnten ein massives Interesse daran, möglichst den Bedürfnissen von ihren Kunden zu entsprechen. Mhm. Und dazu muss man die Kunden auch kennen. Und das Bedürfnis, des Kunden zu kennen, das ist nicht ein paar Jahre alt, oder? Von dem her würde ich sagen, vor vielleicht etwa 10 Jahren, 14 Jahren hat man angefangen, reden von Big Data, oder? Dort hat man angefangen, Daten zu sammeln mit dem elektronischen Zahlen und mit der Möglichkeit vom automatisierten Beobachten von den Kunden im Laden. Und man hat dann eigentlich damals so ein bisschen ganz viele Daten bekommen über das Kaufverhalten im Laden und natürlich auch online. Insbesondere online hat man sehr gut können das Kaufverhalten eigentlich protokollieren. Aber es ist dann eigentlich so ein bisschen paradoxe Situation eingetreten. Man hat nämlich nicht recht gewusst, was machen wir jetzt mit diesen Daten, oder? Das ist, glaube ich, das grösste Problem gewesen, jetzt, wo man lange Jahrzehnte eigentlich gehabt hat, dass man auf diesen Daten gehockt ist, auch von den Kundenkärtli, und nicht recht gewusst hat, was soll man da machen. Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens mal eine Theoriefreiheit. In der Wissenschaft ist es so, man hat dort immer eine Theorie und man geht dann die überprüfen. Man macht ein Modell, ein Messmodell und misst dann. Und die Theorie, also die Vorstellung darüber, wie funktioniert das eigentlich und was soll ich denn messen im Laden, das hat eben gefehlt in der Ladenforschung, wenn man das so will. Das Zweite ist, bei dem exzessive Daten erheben, fallen auch immer Daten an, wo einfach Junk sind. Also zum Beispiel, wenn man misst, wo ein Wägeli durchfährt, Konsumentin, Konsument lässt das Wägeli auch mal stehen und läuft noch jemand anders an. Und das sieht man in den Daten nicht. Und deshalb ist es sehr, sehr schwierig zu sagen, ja, aus diesen Daten kann man jetzt mit Sicherheit etwas rausziehen. Und jetzt die neueste Entwicklung ist eben, dass man versucht, mit künstlicher Intelligenz ein bisschen Licht in den Dschungel zu bringen. Aber das ist ehrlich gesagt wirklich etwas, wo man gerade erst anfängt, wo man noch nicht so recht weiss, in welche Richtung das kann gehen. Schlussendlich ist es wie klar, als übergeordnete Theorie oder Sichtweise ist, kann man eigentlich nennen, dass der Konsument ist immer noch wie vor 30, 40.000 Jahren im Innersten ein Jäger und Sammler. Er will seine Bedürfnisse befriedigen, angenehm und sozial, wenn es geht, und that's it.
Und KI im Moment vor allem dort bei der Datenauswertung, dass man da die Muster besser kann erkennen kann, was vielleicht Menschen bisher Mühe gehabt haben oder andere Programme. Sie haben es vorher angesprochen, zum Beispiel mit der Musik, dass die am Morgen eher auf ein älteres Zielpublikum, am Abend auf ein jüngeres Zielpublikum angepasst ist. Könnte man so weit gehen, dass zum Beispiel beim Eingang eine Kamera ist, die laufend erfasst, wie alt, was für eine Demografie, wer ist eigentlich im Moment im Laden und sich dann laufend der Laden so ein bisschen anpasst, der Bevölkerung, die dort gerade rum ist. Sei es eben vom Licht, von der Musik, von den Düften. Wer sprechen wir jetzt gerade an? Was ist so die Mehrheit?
Absolut, das ist durchaus möglich, dass das eine Anwendung ist. Und was Sie jetzt so ansprechen, ist etwas, das haben schon unsere Eltern oder Großeltern in ihren Läden gemacht. Oder wenn sie Verkäufer gewesen sind. Oder das ist von dem her, künstliche Intelligenz heute macht eigentlich nichts anderes, als wir oder unsere Vorgängergeneration schon früher gemacht haben. Von dem her, das wäre ein gutes Beispiel. Das könnte man tatsächlich machen.
Was gibt es sonst noch für solche neuere Tricks von den Läden, die sich auf Technologie zurückgreifen im Moment, jetzt abgesehen von KI?
Man muss sehen, dass natürlich die Läden, die sitzen am längeren Hebel. Die haben mehr Zeit, die haben mehr Wissen über so Psychotricks und Verkaufsmanipulationstechnik. Deshalb sitzen sie am längeren Hebel und können uns da ein Stück weit übers Ohr hauen. Ein Beispiel ist natürlich dynamische Preise. Vor allem in Online-Shops oder personalisierte Preise. Das ist nicht ganz gleich. Also, die Idee ist eigentlich, dass man den Preis anpasst auf Person oder auf die Zeit, die gerade ist, oder? Und das kann man geteilter Meinung sein dazu. Ich persönlich finde, das ist ein bisschen, da werden wir Konsumenten ein bisschen an der Nase rumgeführt. Man passt eigentlich den Preis dynamisch auf die Situation drauf an, in der wir uns eben gerade befinden. Also man nutzt das ein Stück weit auch unsere Situation aus. Ein klassisches Beispiel aus dem Marketing-Lehrbuch ist, es schneit. Was soll jetzt der Anbieter von der Schneeschaufel machen? Soll jetzt, es gibt nur noch 2 Schneeschaufeln, jetzt kann er die im Prinzip für 2'000 Franken verkaufen. Mhm. Macht er das auch? Nein, wahrscheinlich nicht. Das ist nicht empfehlenswert, weil damit werden die Käufer von Schneeschaufeln für nächstes Jahr garantiert in einen anderen Laden gehen. Von dem her, ja, die Läden haben die Möglichkeiten, sie sitzen noch am längeren Hebel, aber sie sollten das mit Maß einsetzen. Und abgesehen davon, wie vorhin besprochen, schon bei der Auswertung von dem riesen Datenberg, den man hat, oftmals bringt das gar nicht so viel.
Ja. Gibt es da gewisse Gesetze in der Schweiz, bis wie weit Einkaufsmanipulation darf gehen? Was erlaubt ist und was nicht? Natürlich, Datenschutzgesetz gibt es natürlich, aber jetzt sagt er leider selber, gibt es da irgendwo eine Grenze, wo man sagt, der Gesetzgeber sagt, bis da noch nicht weiter.
Also ich bin kein Jurist, deshalb kann ich das nicht abschliessend beurteilen. Aber ja, es ist also definitiv nicht alles erlaubt. Es ist prinzipiell ist es verboten, den Konsument übermäßig zu täuschen oder Produkte so anzubieten, mit Eigenschaften zu bewerben, die sie nicht erfüllen. Aber innerhalb von diesen gesetzlichen Möglichkeiten bleibt immer noch genügend Spielraum, ein Produkt mit Attributen und mit Merkmalen aufzuladen, häufig auch mit Image aufzuladen, wo dann nachher das Produkt gegenüber einem Konkurrenzprodukt als besser erscheinen. Und das führt dann nachher häufig auch zu einer Situation, dass man zum Beispiel ein Markenprodukt hat und ein No-Name-Produkt und dann hat man so das Gefühl, ja, das Markenprodukt ist sicher viel besser. In Tat und Wahrheit sind es die gleichen Produkte, die vielleicht sogar beim gleichen Hersteller hergestellt werden, aber die Zahlungsbereitschaft für das Markenprodukt ist tatsächlich höher, einfach weil mit dieser Marke Qualität verbunden wird.
So ein bisschen spezielles Einkaufserlebnis kommt mir auch zum Beispiel so in Möbelhäuser über oder so Einrichtungshäuser, Baumärkte. Ich denke so ein bisschen an die Orte, wo man jetzt nicht täglich hingeht, sondern wenn man spezifisch etwas braucht, sei es für die Heim, für den Garten, eine neue Gartenlounge oder einen neuen Teppich oder so etwas. Und dort fällt auf, dass diese Häuser sehr häufig auf Familien ausgelegt sind. Oder es gibt irgendwie ein Restaurant, es gibt eine Kinderbetreuung, es gibt Spielplätze. Wie wichtig ist so sind so die Peripherien? Faire Angebot, damit die Leute gerne an so einen Ort gehen?
Also das ist natürlich absolut bewusst so gemacht. Oder? Der Kauf von einem Möbelstück oder von einer Wohnungseinrichtung unterscheidet sich sehr stark vom Gewohnheitskauf oder auch vom Impulskauf in einem Laden oder in einem Supermarkt. Man weiss, dass das eine Entscheidung ist, wo man länger Zeit wird aufwenden dafür. Es ist auch teurer Sofa als Zahnpasta. Und deshalb nimmt man sich auch mehr Zeit für das. Mhm. Und die Anbieter von die Möbelhäuser, die gestalten ihre Läden auch so, dass man möglichst viel Zeit da drinnen muss verbringen. Es gibt zwar Abkürzungen, aber wer das schon mal ausprobiert hat, der weiss, man verläuft sich dann vielleicht noch ähnlich. Und so ist das eigentlich gemacht als Erlebnis für, wo man als Paar oder als Familie oder vielleicht auch mal mit Kollegen kann etwas erleben. Also wir gehen jetzt Nachmittag lang mal ins Möbel-Einrichtungshaus beispielsweise und das ist dann sozusagen wie ein Event. Mhm. Und der Eventcharakter, das ist eigentlich per se schon mal etwas Attraktives. Man kann dort etwas erleben, man kann gemeinsam Zeit verbringen, das ist eigentlich positiv. Mhm. Negativ ist natürlich, das halten dann aber auch wieder viele Kunden davon ab, dass man überhaupt dort hingeht. Oder? Also, weil man weiss, eigentlich, man braucht ja eigentlich nur gerade das spezielle Schnittbrettchen, wo es halt genau in diesem Möbelhaus gibt, das weiss man eigentlich. Aber wegen dem Schnittbrettli fahre ich das eigentlich nicht dort an und laufe durch das alles durch. Das ist mir eigentlich so aufwendig. Also von dem her ist es ein zweischneidiges Schwert. Mhm.
Dann dafür und dann wieder. Am besten ist es ja, wenn man gar nicht würde, in so Fallen tappen und zu viel Geld ausgibt für Sachen, die man nicht braucht. Und auch da haben wir die Leute in der Winterthur Merkasse nach ihren Strategien befragt.
Was ist da so dein Trick, dass du nicht einfach irgendwie so eine Marketingfalle reintappst und eben nicht mit unnötigen Sachen heimkommst?
Ich schaue auf mein Konto.
Also schon eine Liste machen und dann einfach nur das anschauen. Also ich finde, sobald man etwas sieht, lässt man sich verführen. Ich kann wirklich so mit Scheuklappen und laufe da durch und mache es so.
Liegen und durch.
Ja, genau. Ich habe das Liste.
Zettel schreiben und los.
Und das, dann gehe ich halt meistens ein bisschen mit Zeitdruck, dass ich gar nicht so viel Zeit habe, um andere Sachen zu schauen. Ja.
Wo wichtig ist, verurteilen. Brauche ich es wirklich? Und ja, das ist eigentlich einfach.
Rational statt emotional.
Genau.
Manchmal geht es nicht, dann gibt es wieder einen Spasskauf, aber nicht so regelmäßig.
Was war so ein Spasskauf letztes Mal? Magst du etwas erinnern, konkret?
Ich habe mal eine Nintendo Switch gekauft. Aber ich wollte sie schon lange. Okay. Also das war mehr vom Geldsache und dann denke ich, jetzt mache ich es einfach. Aber gebraucht habe ich sie nicht.
Aber du hast definitiv viel Spass damit.
Ja, das schon.
Was würden Sie sagen, was sind so die wichtigsten Tipps und Tricks, damit man nicht in Marketingfallen, in so Einkaufsfallen reintappt?
Also ich glaube, der eine Konsument vorhin hat es sehr schön gesagt, rational statt emotional. Das Wichtigste ist, dass wir Menschen wissen, wie wir selber funktionieren. Wir müssen ein Grundwissen haben eigentlich über die Psychologie. Und dazu gehört zu verstehen, dass wir aus zwei unterschiedlichen Hirn- oder Denksystemen bestehen. Das eine ist das schnelle, emotionale, reaktive System, sagt das System 1. Und das ist eben verantwortlich für wenig überlegte Impulskäufe. Ja. Das andere System ist eher die Vernunft. Das Rationale ist aber auch anstrengender, wenn man das braucht. Mhm. Das ist System 2. Und die zwei, die sind die ganze Zeit da, tragen wir da wirklich im Kopf mit uns mit. Und die sind so ein bisschen im Widerstreit. System 1, also schnelles Impulssystem, will das mit die Nintendo Switch oder was es auch immer ist, dass man das einfach jetzt kaufen und das macht ja auch Spass. Es macht tatsächlich Spass, oder? Die entsprechenden Hormone und die entsprechenden Belohnungssysteme im Hirn, die werden dann durch das auch triggert. Also es ist tatsächlich so, es macht Spass kurzfristig. Aber auf der anderen Seite, es kostet halt Geld und häufig ist es eben eigentlich unvernünftig, dass man jetzt etwas kaufen, wo man nachher vielleicht, hat er ja auch gesagt, wo man nachher gar nicht wirklich braucht. Mhm. Also damals sind immer die zwei Systeme. Und ich glaube, das Wichtigste, was man machen kann, in der Vorbereitung auf Shopping, auf Schnäppchenjagden wie Black Friday und so weiter, ist, dass man sich dessen bewusst ist, man hat zwei Systeme und das Rationale kann eigentlich das Impuls oder das emotionale System kontrollieren. Aber das müssen wir üben.
Ich wollte sagen, also so einfach ist es dann, glaube ich, doch nicht für viele Leute, gerade wenn man so Rabatt sieht, 50%, 70%, jetzt Aktion, schwarz auf weiß oder rot auf schwarz, wie es beim Black Friday gemacht hat, da will man gerade zuschlagen. Man hat gesagt, ich muss das jetzt kaufen, obwohl ich mir noch nie im Leben überlegt habe, dass ich das Produkt brauche.
Ja, aber jetzt sind wir bei einem der wichtigsten Punkte, den ich als Psychologe eigentlich möchte mitteilen. Und das ist, wir müssen uns so weit kennen und im Griff haben, dass wir das können steuern können, was unsere Emotionen mit uns machen wollen. Es gilt ja nicht nur für Schnäppchenjagen, fürs Einkaufen, das gilt auch auf der Arbeit. Oder ich höre manchmal auf der Arbeit, ja, Emotionen, das ist sehr wichtig, dass man emotional kann sein in den Diskussionen. Nein, das ist eben wichtig, dass man Emotionen als das anschaut, was es ist, ein Impulsgeber und so ein Richtungsweiser. Aber nachher sollte man bitte gefälligst anfangen zu denken. Mhm. Und mit Vernunft und mit Ruhe System wieder runterkühlen, denn Vernunft ist der Emotion und Gefühl meistens überlegen. Sonst hätten wir nämlich die Vernunft nicht. Sonst hätte nämlich die Evolution das große Hirn nicht gemacht, was nämlich schwierig ist zum Herstellen und Unterhalten. Es gilt übrigens auch in Beziehungen. Also in Beziehungen ist es auch nicht hilfreich, wenn man ständig einfach gerade losbrüllt oder losheult, wenn man mit etwas nicht einverstanden ist. Und man sollte sich bitte beruhigen, am Tisch setzen und Sachen diskutieren.
Es wäre doch eh für die Vernunft. Auf der anderen Seite, wäre man nicht so emotional gesteuert, würden die Läden ja auch nicht auf die ganze Black Friday-Schiene setzen. Also offenbar hat es einen Erfolg bei den Konsumenten. Sie finden jetzt da, hey, quasi macht mal die Augen auf. Also wenn ich es ableiten kann, ein Trick wäre zum Beispiel zu sagen, hey, ich habe den Impuls, ich will das kaufen, aber ich könnte auch sagen, ich schlafe noch eine Nacht drüber. Und am nächsten Morgen, quasi im Licht von einem neuen Tag, vielleicht am Morgen, wenn man aufwacht, ist man ein bisschen rationaler, überlegt man sich, brauche ich jetzt wirklich den neuen Rasierer oder tut es den alten eigentlich noch? Mir gar kürzlich passiert.
Perfekt. Also das ist eigentlich eine von der wichtigsten Strategien, die es gibt, um das emotionale System eins ein bisschen runterkühlen zu lassen. Das ist nämlich warten. 2-3 Stunden oder überschlafen. Am anderen Morgen sieht die Welt schon mal ganz anders aus. Dann eine andere Strategie ist das, was die eine Passantin, Konsumentin dort vorhin gesagt hat, Sachen auf ein Zettel schreiben. Oder? Das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Mhm. Aber natürlich nur dann, wenn man sich auch vornimmt, dass man das auch einhält. Also, dass man wirklich nur das kauft, was auf dem Zettel steht. Mhm. Eine weitere Strategie wäre, dass man sich committet vor Partner, Freunden, Familie, dass man sagt, schau, ich habe jetzt ein Zettel geschrieben und ich habe vor, wirklich kein Geld oder wenig Geld auszugeben und nur das hier. Und ich kündige dir jetzt an, dass ich dann nach dem Black Friday tue ich die Rechenschaft ablege und sozusagen wie beichten. Mhm. Das hilft erstaunlich gut. Weiss ich aus eigener Erfahrung.
Wenn man wahrscheinlich sehr tief drin ist in dieser Shopping-Falle, dann hilft das aber für andere, weil es einfach mal schnell oben abkühlen, darüber nachdenken. Wenn man sich vielleicht eine gewisse Budgetlimite würde setzen und sagt, hey, ich gebe heute nicht mehr als 50 Franken aus beim Posten, halten sich die Leute dann selber dran und sagen dann, ist ja gleich, ist ja egal. Ja,
genau, Budget-Trick ist natürlich ganz, ganz ein wichtiger und guter. Und das ist heute leider schwieriger umsetzbar mit dem Plastikgeld oder mit dem elektronischen Geld. Mhm. Deshalb ein wichtiger Geheimtipp ist eigentlich, dass man sich sagt, okay, in dieser Zeit, jetzt der Vorweihnachts- und in der Schnäppli-Jäger-Zeit, wobei das geht ja schon bald das ganze Jahr, zahlt man nicht mit dem Plastikgeld oder mit dem digitalen Geld, sondern mit echtem Geld aus Papier und Metall. Das hat nämlich nur den angenehmen Nebeneffekt, man hat es besser im Blick und der Schmerz des Bezahlens, also Pain of Paying, ist tatsächlich höher. Es wird tatsächlich eine grössere, fast physische Schmerzempfindung ausgelöst, wenn man wirklich Geld so muss übergeben. Das verhindert, dass man, oder es verhindert es natürlich nicht völlig, aber es trägt dazu bei, dass man sich ein bisschen schneller eines Besseren besinnt und eben das System 2, also das Vernunfthirn anschmeißt.
Dass man nicht so der Rausch kommt, oder? Vom Zahlen. Sie haben gesagt, das löst etwas aus in unserem Hirn. Ein Glückshormon, Belohnungszentrum, wird alles aktiviert und von dem will man immer mehr und rennt so eigentlich ständig in der Stadt umeinander und sucht sich das wieder.
Das ist tatsächlich so. Und wenn wir gerade schon von dieser Spirale reden, die da ausgelöst wird, es gibt tatsächlich Menschen, die haben das nicht mehr im Griff. Also wir reden hier von Kaufsucht in unterschiedlichen Schweregraden. Und das sind dann Leute, die kaufen eigentlich gegen den eigenen Willen, respektive der Wille ist kurzfristig da, bis dann das Produkt da ist und nachher wird es in der Regel bereut. Und das sind die gleichen Hirnmechanismen und die endokrinologischen, also die Hormonmechanismen sind da am Weg, wie auch bei anderen Verhaltenssüchten, Sexsucht, Spielsucht oder auch bei Substanzsucht, Alkohol, Opiat und so weiter. Mhm. Und dann hilft eigentlich vor allem eins, nämlich der Gang zum Psychologen, zum Psychotherapeut.
Wenn man es wirklich nicht mehr im Griff hat und weit über Budget ist und in Probleme hineinkommt, dann ist das Buch am Schluss fast eine Art Entzug oder eben eine Therapie. Dann, ja. Wenn das Lädeln nicht mehr eine Freude ist, sondern am Schluss eine Sucht, kann man sagen. Mhm. Ein Aspekt, den wir am Anfang ganz kurz beleuchtet haben, vielleicht zum Abschluss noch, nicht nur wir Konsumenten und Konsumentinnen werden so ein bisschen hinters Licht geführt oder in so Fallen gelockt, sondern die Läden selber, eben von so neuen Technologien, neuen Konzepten, wo dann der Läden selber verkauft wird, von irgendwelchen, wie haben Sie vorhin gesagt, Marketing-Gurus. Wie häufig passiert das, dass die Läden selber ein neues Konzept umsetzen und merken, es bringt eigentlich gar nicht so viel, wie versprochen worden ist.
Ja, das passiert natürlich ständig, oder? Also die Läden haben da ein bisschen ein Problem. Erstens mal, es gibt relativ wenig wissenschaftliche Studien, wo wirklich verheben, oder? Weil es ist einfach nicht interessant genug. So etwas wird von keiner Forschungsförderungseinrichtung gefördert und die Anbieter selber haben natürlich kein Interesse, jetzt da x Millionen in substanzielle Grundlagenforschung zu investieren. Dann kommt noch dazu, dass würde man sagen, das Wissen über wissenschaftliche Forschung, was gute Forschung ist, was gute Psychologie, Verkaufspsychologie ist, das ist nicht so weit verbreitet. Also ich hoffe da, dass wir das ein bisschen ändern können, oder, mit der Wirtschaftspsychologie, mit meiner Disziplin. Aber oftmals ist es so, dass es ein bisschen ein Halbwissen besteht. Also dass man so das Gefühl hat, ja, jetzt machen wir da zum Beispiel etwas zum Unbewussten vom Konsument direkt ansprechen, beispielsweise subliminale Werbung, oder also Kinowerbung, wo man einfach eine sehr kurze Zeitdauer, hundertstel Sekunden lang irgendein Produkt zeigt auf dem Kinobildschirm und dann hat man auch nicht die Hoffnung, dass das gekauft wird. Das funktioniert nicht oder zumindest nicht so stark, wie man sich das erhofft hat. Übrigens, der, der es erfunden hat, hat sich als Betrüger herausgestellt. Ja. Ich will nicht sagen, dass die Anbieter von verkaufsfördernden Massnahmen Betrüger sind oder Scharlatanen. Überhaupt nicht. Aber wir haben es hier mit einer Mischung zu tun von man muss cutting edge sein, also eigentlich wirklich am vordersten Front von den Möglichkeiten. Gleichzeitig ist das, was wirklich funktioniert von der vordersten Front von den Möglichkeiten, ist häufig so ein bisschen einfach ein Raten und ein Ausprobieren. Und man weiss auch beispielsweise, dass ganz, ganz viele, eigentlich die meisten von den neu eingeführten Produkten, die scheitern sowieso nach sehr, sehr kurzer Zeit und man muss sie wieder rausnehmen. Mhm. Ich denke, das ist so ein bisschen, gehört zum Kreislauf vom Ladenbetrieb, von der Entwicklung von einem Ladengeschäft gehört das einfach auch dazu, dass man immer wieder mal neue Sachen ausprobiert. Und dann aber auch verwirft, wenn man merkt, es bringt eigentlich nichts.
Sehr, sehr spannend gewesen. Danke für alles, was Sie da mitteilt haben. Ich fasse nur so ein bisschen zusammen. Also man kann wirklich sagen, beim Posten werden wir Konsumentinnen mit psychologischen Tricks zum Geld ausgeben verführt. Das ist nichts Neues, aber die Tricks, die werden immer so ein bisschen raffinierter. Der technologische Fortschritt kommt da rein. Neue Methoden, die dazu sollen führen, dass der Absatz kann maximiert werden. Und eben bei gewissen Angeboten werden sogar Geschäfte unter Umständen selber manipuliert von den Anbietern von diesen Methoden. Das heisst also, wie Sie es gesagt haben, mehr Vernunft oder ein bisschen Augen auf beim Posten und lieber mal eine Nacht darüber schlafen, bevor man schon das Kärtchen anhebt. Danke mal, Victor. Merci für Ihre Expertise, dass Sie vorbeikommen sind im Durchblick.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
In der nächsten Folge geht es um Trenddiagnose ADHS bei Erwachsenen. Wieso sehen sich jetzt plötzlich viel mehr Leute auf dem ADHS-Spektrum? Was heisst das für die Akzeptanz? Und wie können Betroffene am besten mit so einer Diagnose umgehen? Das in der nächsten Folge vom Durchblick. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.
Das ist der Durchblick. Wir liefern Antworten aus der Wissenschaft auf die Fragen, die euch bewegen. Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.